Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Warum hatte der Gottesdienst heute Morgen begonnen? War ich schon wieder neidisch auf Robert, der noch nie zurückgelassen wurde. Das ist schön, das ist ein Segen. Musst du archivieren in deinen Gedanken. Ich kenne das auch anders. Weil im Laufe unseres Lebens werden uns Zusagen, Versprechen gegeben, auf die wir uns verlassen auf unserem Lebenswerk, Weg. Und manchmal kommen diese Versprechen von Menschen, für die wir unsere Hand ins Feuer legen würden, dass sie ihr Versprechen halten. Da geht man Wege zusammen, man verspricht sich, dass man da ist, man verspricht zu bleiben, egal was kommt, ob in der Ehe, in der Gründung einer Firma oder in einer Gemeinde. Und aus irgendwelchen Gründen kommt dann der Bruch, egal was man vorher gesagt hat, mit Begründung natürlich. Auf einmal geht man getrennte Wege und du stehst dann doch allein auf deinem Weg. War wohl für den anderen dann doch ein bisschen zu schwer. Die Ehe, die Gemeinde. Doch zu unmöglich. Da ist man zusammen aufgebrochen, ist zusammen unterwegs und dann kommt der Bruch und der gemeinsame Weg wird abgebrochen. Und dann der Abschied. Wir müssen also hin und wieder mit der Erfahrung leben, dass so manches doch nicht eingehalten wird, was man so hört. Und dann stehst du, dann gehst du allein und Fragen kommen in dir selber hoch. Selbstzweifel. Ich bin das Problem. Man fühlt sich in allem, was man gemeinsam gesprochen hatte und eigentlich wollte, allein. Ich kann nicht sagen, das prägt. Da wirst du vorsichtiger, was das Thema Vertrauen angeht. Du wirst vorsichtiger. Je älter man wird, in so mehr Beziehungen nimmst du dieses, warten wir erstmal ab, mit hinein. Nun haben wir von Johannes erkannt, im Evangelium bis zu Kapitel 14, dass Gott zu uns gekommen ist, auf unseren Weg in Christus, dass Gott in Jesus Menschen begegnet ist und dass Jesus auch Menschen mitgenommen hat auf seinen Weg. Jesus hat dabei von Gott gesprochen, hat die Menschen unterwiesen, er hat sie ermahnt, er hat sie ermutigt, Gott zu vertrauen. Er hat sie ermutigt, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist und dass er regieren will in ihrem Leben. Und die Männer, die ganz nah bei Jesus waren, die 12 Jünger, die erlebten 3 Jahre lang sehr genau, wer Jesus war. Und hier in Kapitel 14, wo wir jetzt gemeinsam sind, da waren es nur noch 11 Jünger, einer ist gegangen, Judas war weg. Und für diese 11 Verbliebenen war Jesus ihre Hoffnung geworden, ihr Halt. Wie hat Petrus gesagt, in Johannes 6, wir haben das ja gelesen, Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, Worte, die ausgesprochen worden sind, auf die haben sie sich verlassen. Aber ab Kapitel 13 sind wir im Evangelium an einem Punkt, an dem Johannes nun beschreibt, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und ihnen sagt, ich werde euch zurücklassen. Ich werde gehen. Ich werde nicht mehr bei euch sein. Und da ist die Frage nahend liegen, wie Jesus, du gehst? Ich dachte, du bleibst. Ich dachte, es geht jetzt immer so weiter. Hattest du nicht gesagt, dass jetzt das Reich Gottes beginnt? Was heißt, du gehst? Wir können uns vielleicht vorstellen, dass ein Abschied von einem Menschen, den man liebt, dem man sehr viel verdankt, sehr schwer ist. Auch daher ist Jesus jetzt nochmal mit seinen 11 Jüngern zusammen in diesem Obersaal und er bespricht mit ihnen die Dinge, die jetzt wichtig sein werden, wenn er gegangen ist. Und da sind wir gerade in unserer Serie Interna, bei den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Er geht nicht einfach weg, sondern Er sagt ihnen, ihr werdet nicht allein gelassen. Er wird ihnen jetzt eine Zusage, ein Versprechen geben, dass sie nie allein sein werden. Nie. Ich möchte euch den Text lesen für heute Morgen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Johannes 14, wir lesen die Verse 15 bis 21. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jesus, so bitten wir dich gemeinsam, dass du selber kommst und uns deine Worte erklärst. 2000 Jahre liegen dazwischen. Aber du bist hier. Hilf uns zu verstehen, was du gesagt hast. Amen. Das Erste, was Jesus hier angesprochen hat, ist, wie ihre Beziehung aussehen wird, wenn er nicht mehr sichtbar bei ihnen sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Das heißt, Jesus geht nicht einfach weg, sondern jetzt eröffnet er seinen Jüngern einen ganz neuen Horizont. Wie sie sicher sein können, dass er seine Worte hält, dass er treu bleibt und sie nicht alleine lässt. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen. Das Erste, er sagt, es gibt eine neue Art und Weise des Verbundenseins. Da wird was neu sein. Ich werde nicht mehr da sein, aber wir bleiben verbunden. Und er sagt, es wird so sein, eure erkennbare Liebe zu mir wird dadurch sichtbar, dass ihr meine Gebote haltet. Da wird das sichtbar, zu wem wir eine Beziehung haben. Wenn er weg sein wird, dann wird das Ernstnehmen seiner Gebote bestätigen, dass wir ihn lieben. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ihr merkt, Liebe und Gehorsam haben eine ganz enge Beziehung zueinander. Das war zur Zeit so, als Jesus bei seinen Jüngern war. Und er sagt, es wird so bleiben. Unsere Liebe zu Christus drückt sich in unserem Gehorsam ihm gegenüber aus. Und das ist eines der Kennzeichen eines Nachfolgers. Er wird Jesus ernst nehmen. Johannes wiederholt das in seinem Brief, der ist ein hervorragender Brief, der erste Johannesbrief. Vielleicht machen wir den irgendwann mal. Der erste Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief will Johannes den Christen eine Sicherheit geben, woran sie erkennen können, dass sie Gottes Kinder sind. Er sagt, wer in ihm bleibt, wer bei ihm wohnt, dann, so schreibt er das, der wird seine Gebote halten. Das wird so sein. Wenn du Fragen hast, ob du Christ bist, sagt Johannes, check doch mal, ob du die Gebote hältst. Ob du Christus auf die Art und Weise liebst. Und denen, die das tun, die werden etwas für die Welt Unfassbares erleben, so wie Jesus das hier beschreibt. Ja, er wird sie zurücklassen, aber er wird sie nicht allein lassen. Wie soll das aussehen? Was wird denn Jesus tun, wenn er weggegangen ist? Er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist eine unfassbare Aussage. Ihr solltet ihr nicht einfach so überlesen, wenn ihr das lest. Was deutet er hiermit an? Er sagt, die Jünger und wir heute werden nie die Nähe von Jesus verlieren. Nie. Laut dem Neuen Testament gibt es einen Unterschied zwischen Vater, Sohn und Geist, aber nie eine Trennung. In dieser Aussage sehen wir jetzt die drei Personen der Gottheit. Der Sohn bittet den Vater, der den Geist gibt. Ich werde den Vater bitten und er wird geben. Und der Vater trifft die Vorsorge für diese Menschen, die er dem Sohn anvertraut hat. Der Sohn empfängt den Geist vom Vater und der Sohn ist es eigentlich, der seinen Nachfolger den Geist sendet. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2. Lest euch das vor. Da predigt Petrus, da ist der Heilige Geist gekommen und Petrus predigt und sagt, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, also Christus, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, was hat Christus mit dem Heiligen Geist gemacht? Hat er ihn ausgegossen. Das ist das, was ihr jetzt hier seht. Und Jesus sagt hier einen anderen Tröster. So übersetzt Luther dieses Wort, Sachwalter. Ich weiß nicht, was bei euch in der Übersetzung drin steht. Luther übersetzt Tröster. Das Wort hier im Griechischen heißt eigentlich Parakletos. Und das meint einen Fürsprecher, meint jemanden, der herbeigerufen wird in einer Rechtsfrage, in einem Rechtsstreit als Anwalt, als Hilfe, als Beistand, der für einen spricht, der einem hilft, der für einen da ist in der Not. Das alles, was Jesus für seine Jünger war, als er bei ihnen war. Also der griechische Begriff wurde im juristischen Sinn auch gebraucht, für einen Verteidiger. So wendet Johannes diesen Titel Sachwalter auch auf Jesus selbst an, wenn ihr das nachlesen wollt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1. Christus ist unser Fürsprecher, steht dasselbe Wort, Parakletos, im Himmel, wenn wir in Sünde gefallen sind, vor dem Vater und vertritt uns. Und der Begriff wurde auch einfach dann für jemanden verwendet, der um Hilfe angerufen wurde. Das war auch ein Parakletos. Jesus war eine solche Hilfe für die Jünger, als er bei ihnen war. Und was verheißt er ihnen hier? Nach seiner Himmelfahrt wird ein anderer dieses Werk übernehmen, diese Aufgabe. Er wird sie fortsetzen. Sie werden nicht allein gelassen. Es wird keinen Bruch geben, nur eine neue Art und Weise, wie sie das erleben. Also wenn hier also steht, ein anderer, dann heißt das, ein anderer in der gleichen, nämlich göttlichen Art. Der wird kommen, einen anderen. Bis jetzt war das Jesus für die Jünger, als er da war. Er war ihr Tröster, er war ihr Beistand. Und jetzt kommt jemand und Jesus sagt das, der wird für sie eintreten, wie ich das für euch gemacht habe. Also jetzt haben wir sozusagen zwei Tröster, einen beim Vater, Jesus selbst, so wie Johannes das schreibt, und einen von derselben Art in uns, wenn wir Christen sind. Jetzt bis heute, seit über 2000 Jahren, ist der Heilige Geist unser Beistand, unser Tröster, unser Paraklet, der uns in unserer Schwachheit hilft. Also wenn Jesus vom Beistand spricht, dann meint er wirklich genau so etwas. Er sagt hier, und das ist so ein Trost, ich lasse euch nicht allein, sondern ich sende euch einen Beistand. Wenn ich nicht mehr da sein werde, der wird bei euch sein, wie ich bei euch war. Und die Frage ist, ja, wann wird er kommen? Für wie lang wird er kommen? Nur in Zeiten der Not? Wenn es eng wird, wenn ich mich nicht gut fühle, wann wird er kommen? Er wird bei euch sein. Bis in die Ewigkeit. In Ewigkeit. Das heißt, er wird für immer bleiben. Für immer. Kennst du die Dimension für immer? Das ist ein großes Wort, das ist ein großes Versprechen. Für immer, ewig. Jesus redet von einer beständigen Gegenwart des Geistes. Dieser Tröster bleibt bei uns ewiglich. Kannst du dir vorstellen, was dir das bedeutet, wenn du von Menschen allein gelassen wirst? Er bleibt. Er geht nicht. Jeder, der an den Sohn glaubt, hat den Geist. Mit ihm beginnt sogar unsere Rettung. Ohne diesen Geist würdest du gar nichts verstehen von Gott. Hier ist ein Wort, das in diesem Abschiedsreden häufig von Jesus verwendet wird. Dass er bei euch sei. Das ist ein Wort, das sehr oft vorkommt. Wird auch übersetzt mit bleibe oder in euch wohne. Das gleiche Wort. Der Geist, der sein Bleiben nicht, zum Glück nicht, von meiner Tagesform abhängig macht. Von meiner Glaubensstärke, von meinem Können, von meinem Treusein oder. Ich brauche diesen Geist, der in Ewigkeit bei mir bleibt, sonst bin ich verloren und du auch. Ich brauche diesen Geist Gottes. Ich verzweifle oft an der Frage, ob ich genüge als Christ. Ich komme immer wieder an Grenzen und ich denke oft, oh, jetzt ist er weg. Ich fühle nichts, ich schaffe vieles nicht, er ist weg. Und Jesus sagt, hier ist der Tröster, der bleibt, egal was du zurzeit in deinem geistlichen Zustand erlebst oder von dir glaubst. Ihr werdet das merken, das Wort bleiben wird in diesen Abschiedsreden öfter von Jesus verwendet. Bleiben, Das ist ein Schlüsselwort für uns Christen. Ich werde euch immer wieder darauf hinweisen. Jesus redet von einer ewigen Bleibe. Für diese Bleibe bereitet er doch den Weg vor, hat er doch gesagt. Ich bereite euch eine Bleibe vor. Könnt ihr euch erinnern? Am Anfang von Kapitel 14. Er redet davon, dass Gott Wohnung nehmen wird in uns. Und wir in seiner Wohnung bleiben dürfen und bleiben werden und auch da bleiben sollen. Also für wen wird dieses geistliche Geschehen Wirklichkeit? Wird er das so auf die Menschheit gießen mit einer riesen Gießkanne, so Mercy is falling? Nein. Wir haben das im Johannesevangelium gelernt. Ich greife da ein bisschen zurück. Bei denen, die der Vater dem Sohn geben wird, bei denen wird das passieren. Bei denen, die der Vater dem Sohn geben wird. Ich weiß, wir mögen das nicht, diese Trennung, ne? Schwarz-weiß. Sie verstehen es, die Welt versteht es nicht. Der Geist der Wahrheit, sagt Jesus in Vers 17, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Das ist eine Trennung. Jesus sagt, er selbst kommt nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nachdem er wieder zum Vater gegangen ist. Er kommt zurück im Geist und er ist bei seinen Jüngern und dann auch bei seiner Gemeinde. Er kommt zu euch und er ist real da für sein Volk, für seine Nachfolger, nicht für die anderen. Und das ist ein Geheimnis. Und das ist der Anstoß überhaupt, dass Christen Menschen sind, die sagen, wir glauben, dass Jesus da ist. Unsichtbar. Da ist, durch seinen Geist. Da ist in uns, unter uns. Und andere sagen, hey, wir sehen nichts, wir fühlen nichts, wir spüren nichts. Wo ist denn Gott? Wo ist denn Christus? Wo ist denn der Geist Gottes? Warum kann die Welt das nicht sehen? Ich möchte euch erinnern, die ihr Christen seid, ihr wart diese Welt. Auch wir konnten das früher nicht sehen und wir hätten es nie gesehen. Jeder, der das sehen will, braucht zuerst ein Wunder von oben, von Gott her. Jeder. Jeder von uns hier ist, wie die restliche Welt insgesamt, einem anderen Geist gefolgt, nämlich dem Gott dieser Welt, wie Paulus das ausdrückt in 2. Korinther 4. Du kommst nicht einfach so weg von dieser Welt in das Reich Gottes durch deine Entscheidung für Jesus. Wie denn? Du siehst gar nichts. Jesus predigt über geistliche Blindheit. Jesus sagt hier, dass die Welt diesen Geist nicht empfangen kann. In dieser Welt regiert ein anderer Geist. Johannes drückt es aus. Ich möchte das lesen einfach in 1. Johannes 4, Vers 6. Könnt ihr nachlesen. Ihr merkt, 1. Johannes ist ein wichtiger Brief. 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Und er sagt das nicht arrogant. Er sagt, wir haben ein Wunder erlebt. Wir sind jetzt aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Können wir reden, was wir wollen. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Geist der falschen Propheten, der Geist der Lüge, der Geist des Antichristen, der Geist der falschen Lehren, der Geist der Destruktion, des Kaputtmachens, der Geist der Unversöhnlichkeit, der Geist der Gewalt, des Egoismus, der Brutalität, der Geist der Unreinheit, der regiert. Und der Titel hier, Geist der Wahrheit, steht im Gegensatz zum Geist des Irrtums. Dieser heilige Geist der Wahrheit befähigt Menschen, Jesus als Herrn zu bekennen. Niemand anders. Ich habe jahrelang gedacht, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin froh, dass das nicht so war. Sondern dass seine Entscheidung stand, mich anzusprechen. Jesus sagt, die Welt kann ihn, den Geist der Wahrheit, nicht einfach so empfangen. Sie kennt ihn nicht, sie sieht ihn nicht, den Geist der Wahrheit. Aber ihr, sagt er, ihr, meine Nachfolger, ihr seht, weil ihr von oben her, von Gott her geboren wurde. Wir haben das in Johannes 3 gelernt von Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus. Ihr müsst von oben her geboren werden. Sonst seht ihr das Reich Gottes nicht. Und er wird kommen und ihr werdet, was sagt er? Niemals alleine sein. Niemals mehr. Zweiter Gedanke für heute. Ihr werdet niemals mehr allein sein. Wie gesagt, ich habe schon ein paar andere Erfahrungen im Leben gemacht, ihr bestimmt auch. Außer Robert. Sorry, musste sein. Aber oft dieses eine Lied im Ohr gar kennt, dieses Allein, 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 allein. Wie oft ich das, ja, das Radio kennt nicht jeder von euch, merke ich schon. Aber also, so ein altes Ding, es ging mir immer im Kopf, ja, allein, allein, streiche ich hier die Wand, allein, allein, allein. Und wisst ihr, wir müssen da so aufpassen, okay, ich muss da so aufpassen, dass ich so manche Erfahrungen mit Menschen, für die ich die Hand ins Feuer gelegt hätte, nicht auf Gott projiziere. Ich bin nicht perfekt und ich verstehe auch, warum es Menschen gibt, die mich meiden, die mit mir nicht klarkommen. Kennt ihr so Menschen in eurem Leben? Und die Frage kann da schon mal auftauchen, wird der heilige Gott, der mich noch genauer kennt, mich nicht auffallen lassen? Zu Recht? Was sagt Jesus hier? Gottes Kinder werden Gott nie los. Gottes Kinder werden Gott nie los. Ich muss heute Morgen in der Vorbereitung ein bisschen innehalten. Oh Gott, echt? Gottes Kinder werden Gott nie los. Den Aposteln müssen die Worte des Herrn hier, er würde gehen und der Geist sollte kommen, in diesem Augenblick sehr geheimnisvoll vorgekommen sein. Für uns ist ja immer alles klar, wir gucken ja zurück. Aber die haben keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Das war noch Zukunft. Sie konnten es sich nicht vorstellen, wie es sein würde ohne Jesus in ihrer Mitte. Er hatte doch versprochen, bei ihnen zu bleiben. Er hat sie Kinder genannt, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, in Kapitel 13, Vers 33. Da sagt er, Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Kinder hat er sie genannt, Kindlein eigentlich. Und wenn er sie verlassen sollte, seine Kindlein, würden sie sich nicht wie Waisen fühlen, zurückgelassen. Und gut möglich, dass Jesus das voraussah. Hören wir, was er ihnen sagt. In Vers 18 bis 19. Er sagt ihnen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und dieses Ich komme zu euch hat er bereits in Johannes 14, Vers 3 gesagt. Erinnert euch, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, komme ich wieder, werde euch zu mir nehmen. Er wird nach seinem Weg ans Kreuz wieder zu ihm kommen. Und hier sagt er schon wieder, wenn ich zurück zum Vater gehe, dann werde ich euch nicht verwaist zurücklassen. Auch dann nicht. Was Jesus ihnen hier deutlich intern sagt, ist, er wird weggehen und darauf bereitet er sie doch vor in diesen Kapiteln. Und dieser Gedanke, dass jemand, dem man alles verdankt, der unter einem Hoffnung gegeben hat, einen verlassen wird, das hat bei den Jüngern Irritation ausgelöst. Was hätte es bei dir ausgelöst, wenn du am Abend in den Obersaal gewesen wärst? Ohne Neues Testament natürlich. Wie sollen sie die Herausforderungen denn überleben? Wie sollen sie die bestehen? Wie sollen sie denn das, was Jesus ihnen gesagt hat, im Alltag umsetzen? Der Alltag ist doch völlig anders als der Sonntag. Das kennen wir doch auch. Wir sind ja kaum sonntags hier aus dieser Halle draußen und dann ist schon wieder alles in unserem Kopf an Problemen, an Nöten. Was Jesus gesagt hat, verblasst doch zunehmend, und zwar so. Wie soll das denn gehen? Dieser Gedanke, dass Jesus nicht mehr unter ihnen ist, ich kann mir vorstellen, dass sie sehr beunruhigt waren über diese Aussage. Und ich kann das verstehen. Und Jesus ermutigt sie und sagt, das stimmt, ich werde weggehen und euch zurücklassen, aber ich werde euch nicht als Waisen alleine lassen. Das sagt er hier. Wisst ihr, was Jesus seinen Jüngern damit sagt? Ich werde euch nicht preisgeben. Ihr werdet dem, was kommt, nicht hilflos ausgeliefert sein. Er sagt, egal wo wir sind, der Heilige Geist ist mit uns. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Waisen sind zurückgelassen. Das sind die, die etwas verloren haben, nämlich die Beziehung zu ihren Eltern, die ihre Herkunft verloren haben. Menschen, die von einem Moment auf den anderen auf sich selbst gestellt sind, weise, sich selbst überlassen. Und Jesus sagt, das werdet ihr niemals sein. Niemals. Ja, Jesus deutet an, sein Auftrag geht zu Ende, dass er weggehen wird, dass er seine Jünger zurücklassen wird, aber er wird sie nicht allein lassen. Jesus sagt hier, ich werde euch nicht als Weise euch selbst überlassen. Ich möchte mit euch über diese Aussage ein bisschen mal einen kleinen Bogen spannen, Und das mal weiterdenken. Diese Aussage von Jesus klingt in den Ohren der Welt nicht gut. Weil die Tendenz der Welt ist, sie will ja Gott loswerden. Sie will Gott loswerden. Dieser Gedanke, ihr seid nicht allein, widerspricht dem Zeitgeist. Dieser Zeitgeist suggeriert uns, hey, du bist frei, du bist ein Individuum, du verwirklichst dich doch selbst. Du glaubst an dich selbst, du entwirfst dein Leben selbst. Du machst, was du willst. Du lässt ja doch nicht hoffentlich von irgendjemandem da reinreden. Das ist der Zeitgeist dieser Welt. Jesus sagt, die Welt sieht das nicht positiv. Sie sieht das gar nicht, was er hier sagt. Die Welt will nicht, dass jemand in ihr Leben hineinredet. Aber hier für seine Jünger soll das eine frohe Botschaft sein. Eine wertvolle Information sein. Jesus sagt, ihr müsst nicht allein sein. Ihr müsst nicht euch selbst überlassen bleiben in eurem Leben, in euren Fragen, in euren Nöten, euren Problemen, in eurem Scheitern. Ihr werdet nicht allein sein. In der Unsicherheit eures Glaubens. Niemals. Leute, warum ist das so eine heilsame und ermutigende Aussage für das Volk Gottes? Weil diese ganze Selbstverwirklichungsideologie, dieser Tanz ums goldene Ich, dieser Ich-Kult in der westlichen Gesellschaft, der verschweigt ja die Schattenseiten des Lebens, der verschweigt ja die Stunden des Alleinseins, der Verzweiflung, der Angst, des Schuldigwerdens, des Versagens, des Alleinbleibens müssen mit meinem Versagen. Der Unversöhnlichkeit, mit den Verletzungen, mit den Wunden, mit den Brüchen des Lebens, mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens. Wird verschwiegen, wird ausgeklammert. Dann bleibst du allein. Und wehe dem, der damit allein bleiben muss, mit all diesen Fragen und Empfindungen, die er oft gar nicht mal richtig formulieren kann, die er oft nicht mal Menschen anvertrauen kann, sondern womit er alleine bleiben muss. Und Jesus sagt hier noch eine kleine Zeit, die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Und weil ich lebe, will ich, dass ihr auch lebt. Das ist was ganz anderes. Die Welt wird ihn tatsächlich nicht mehr sehen, nachdem er vom Kreuz abgenommen worden war. Und hier sagt er, aber ihr seht mich. Nach der Auferstehung und selbst nach der Himmelfahrt wird diese enge Beziehung nicht enden. Ihr seht mich. Siehst du ihn? In deinem Versagen, in deinem Zweifel oder suchst noch spirituelle Sondererfahrungen? Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Jesus will, dass wir leben. Ganz ehrlich, dieser Gedanke, der hilft mir zu leben. Dass ich weiß, ich bin nicht mir selbst überlassen, sondern Gott ist nah an meinem Leben dran, weil er will, dass ich lebe. Seinen 11 Jüngern damals in diesem Obersaal sagt Jesus, ich lasse euch nicht zurück, ich lasse euch nicht allein, ihr bleibt nicht verwaist zurück, sondern ich sende euch einen Beistand. Seid ihr noch bei mir? Ich frage deswegen, weil ich möchte mit euch kurz nochmal über diesen Beistand reden. Diesen Parakletos. Wir kennen wahrscheinlich alle Situationen, in die wir hineinkommen, wo wir dringend Hilfe brauchen. Meine Frau und ich sind in den Urlaub gefahren, ich mit dem Wohnmobil, sie mit dem Twingo und dann auf einmal fährt sie an meiner Seite vorbei und ihr Scheibenwischer geht nicht mehr im strömenden Regen. Wir brauchten einen Helfer, einen gelben Engel, einen Parakletos. Wir brauchten Beistand, damit wir weiterfahren konnten. Das ist Pillepalle, viel wichtiger ist es, dass wir in den Tiefen unseres Lebens jemanden kennen, der uns beisteht, damit wir weitergehen, weiter leben, weiter glauben wollen. Aber wir brauchen einen Beistand. Und wie viele suchen in der Esoterik, in der Engelswelt, im Okkult nach Hilfe und Beistand? Verrückte Welt. Das ist so interessant, dass in unserer Gesellschaft, die immer noch Gott loswerden wollen, auf der anderen Seite immer wieder die Transzendenz sucht. Verrückte Welt. Da ist ein Bedarf nach Transzendenz, nach etwas, das mir von außen her Hilfe geben soll. Die Frage ist, wie sollen wir das jetzt verstehen, diesen Beistand, diese Person, die für mich eintritt, während ich in dieser Welt lebe und die mich vertritt in einer anderen Welt? Vielleicht haben einige oder viele von euch auch den Glauben daran verloren und sagen, immer, wenn ich mal jemanden brauchte, war ja keiner da. Wenn ich einen Notfall hatte oder als ich in der Not war, war ich allein. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, wenn ich Orientierung brauchte, hatte ich niemand. Nur Leute, die gleich draufhauen, kritisieren, mich ablehnen. Das soll ja auch im Gemeindeleben nicht unmöglich sein. Wie viele Verletzungen, Irritationen. Und Jesus nennt diesen Geist, den er seinen Nachfolgern senden wird, wie? Jetzt ihr, komm, wir müssen ein bisschen mitmachen, sonst fühle ich mich so allein. Nein, allein. Wie nennt er den? Ihr müsst eure Bibeln gucken. Da muss man auch alles sagen. Geist der Wahrheit steht doch da, oder? Ich sende euch den Geist der Wahrheit. Durch den wird er seinen Nachfolgern beistehen. Er wird sie trösten, weil er will, dass sie leben. Hilfe von außen, Hilfe von oben. Es ist interessant, dass Jesus diesen Tröster, diesen Beistand, Geist der Wahrheit nennt. Geist der Wahrheit. Und das ist enorm wichtig. Warum? Weil er als der Geist Gottes, als Gott, der präsent ist, der gegenwärtig ist, die Lüge, die Doppelmoral, die Verlogenheit, die Selbstverliebtheit, die Selbstgerechtigkeit aufdeckt. Und er hilft uns, sie zu überwinden. Aber das schaffst du nur, wenn du die Wahrheit erstmal siehst. Das Problem, das wir alle haben, ist das Problem der richtigen Selbstwahrnehmung. Und überhaupt der richtigen Wahrnehmung. Wir alle leben nach dem Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Ist euch das bewusst? Was heißt selektive Wahrnehmung? Wir sehen das, was wir sehen wollen. Und das andere verdrängen wir. Und dabei betrügen wir uns oft selbst. Wir sagen, es ist alles okay, und wissen, es ist alles nicht okay. Wir sagen, das ist aber genau so, weil wir es so sehen wollen. Und was anderes kommt gar nicht in Frage. Selektive Wahrnehmung. Und dadurch verstärken wir die Zerrissenheit in unserem Leben. Aber dieser Helfer, dieser Beistand, dieser Geist der Wahrheit hilft uns, die wirkliche Situation mal zu sehen, anzunehmen, ohne dass wir dabei verzweifeln. Und das ist besonders. Die Wahrheit draufhauen kann jeder. Aber dieser Helfer zeigt uns und leitet uns und hilft uns. Er hilft uns, zu Gott zu kommen. Er hilft uns, heil zu werden. Er hilft uns, Vergebung und Ruhe zu bekommen. Er hilft uns, neu ausgerichtet zu werden. Dazu ist der Geist der Wahrheit nötig und das kann nur er. Der Geist der Wahrheit, der mich überführt und mir zeigt, hier hast du ein Problem. Das müsstest du erkennen, dann müsstest du es benennen und dann solltest du es bekennen und dann geht's weiter. Du kannst frei werden, Freispruch. Dein Anwalt Parakletos ist gut und gerecht. Du musst nicht Imagepflege betreiben, du musst nicht krampfhaft versuchen, ein schönes Image aufzupolieren, sondern du darfst wahrhaftig werden. Herauskommen aus dieser irren Spannung zwischen Selbstverliebtheit, Selbstgerechtigkeit und Selbstverzweiflung. Du kannst in die Wahrheit Gottes kommen. Das bietet Jesus hier an. Es ist ganz verständlich, dass dieser Geist der Wahrheit in dieser Welt nicht regiert. Denn in dieser Welt zählt mehr das Outfit. So die Präsentation, das Image, das Layout, die Fassade, Zahlen, Fakten, Gesetze, das zählt. Und das Eigentliche, das Wesenhafte ist gar nicht mehr so wichtig. Fällt euch das eigentlich auf in dieser verrückten Welt? In dieser Welt macht man sich oft was vor, man biegt die Wahrheit zurecht. Wahrheit ist ja nur subjektiv. Da wird gerungen und diskutiert, was Wahrheit überhaupt erstmal ist. Gibt es überhaupt? Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein in diesem Kampf zurück. Es kommt zu euch ein Beistand, Geist der Wahrheit. Schaut, wir haben alle die Tendenz, unsere Probleme und Versagen erstmal zu vertuschen. Ich auch, fragt mal meine Frau, bevor ich mal was zugebe. Wir haben alle die Tendenz, unser Layout, so eng ist es, ihr wisst schon, wie das ist. Aber hier können wir ans Licht bringen. Der Geist der Wahrheit hilft uns zu erkennen. Und wer wahr wird, der darf auch schwach werden. Der darf auch verletzbar sein, weil er weiß, jetzt steht Jesus bei mir. Er macht mich nicht kaputt, er klatscht mich nicht an die Wand. Er liebt mich so, wie ich bin und deswegen lässt er mich nicht so, wie ich bin und mutet mir die Begegnung mit der Wahrheit zu. Er kennt mich ja, er weiß ja meine Nöte. Kann mich's vormachen. Schaut, wir haben durch diesen Beistand einen neuen Zugang zu Gott. Wenn wir diesem Geist der Wahrheit Raum geben, wenn wir aufhören, uns was vorzumachen. Ich lasse euch nicht allein in all dem, was da offensichtlich wird. Das sagt Jesus und das ist befreiend. Denkt ihr nochmal an Petrus? Der hört diese Worte doch auch, die Jesus hier sagt. Und er wird einige Stunden später total erschüttert sein, als er Jesus verrät über sich selber. Völlig erschüttert. Er bricht völlig zusammen. Und er erfährt dann am eigenen Leib, wie Jesus ihm beisteht und ihn wieder aufrichtet. So ist Jesus, das ist Hilfe, das ist Beistand. Und Jesus sagt, so ein Beistand, wie ich für euch war, den werde ich euch senden, wenn ich euch zurücklassen werde. Ihr bekommt einen anderen, der euch wieder aufrichtet in eurem Versagen. Ich weiß nicht, können wir es vielleicht lernen, so zu sehen? Jetzt machst du in deinem Leben Schweres durch, vielleicht gerade jetzt, ich weiß es ja nicht, wir kennen es ja nicht alle so genau. Oder eine Tragödie überrascht dich, eine Beziehung zerbricht. Du wirst von Menschen allein gelassen, in der Gemeinde enttäuscht oder was auch immer. Du wendest dich im Gebet an Gott und bittest ihn, dich zu trösten. Ist dir klar, was Gott dann tut? Statt dir Trost zu geben, hat er dir bereits den Heiligen Geist geschenkt, der Tröster genannt wird. Der Heilige Geist kommt buchstäblich, um in dir zu wohnen und er schenkt dir den Trost Christi selbst, während du durch den Schmerz gehst. Ein anderes Mal steht in deinem Leben eine wichtige Entscheidung an. Du brauchst Hilfe, du hast viele Optionen, brauchst Führung, welcher Weg ist der beste? Also bittest du Gott um Hilfe, aber er hört dich nicht, indem er dir Führung schenkt, sondern er erinnert dich an den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Gott schickt dir den Leiter, der in dir lebt. Er befähigt dich, gute Entscheidungen zu treffen, während du unterwegs bist. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Helfer, der Leiter. Und er lebt als unmittelbare Gegenwart Gottes in seinem Volk. Das ist das, was Jesus hier andeutet. Wir bitten Gott um sein Versorgen und er gibt uns den Versorger. Gott, was Jesus seine Jünger hier intern lehrt, ist, wenn man wirklich darüber nachdenkt, also so erstaunlich und eigentlich unfassbar. Du gehst zu Gott und sagst, Gott, ich weiß, dass du damit beschäftigt bist, das Universum zu regieren und alle Schöpfung am Leben zu erhalten, aber ich habe dieses Problem in meinem Leben. Und Gott, ich will nicht nur einfach Trost dafür, ich will auch nicht nur Führung in diesem Moment. Würdest du nicht einfach selbst herunterkommen, in mir leben und mich durch diese Situation begleiten und mich da durchbringen? Gehen wir nicht ein bisschen zu weit, wenn wir Gott des Universums bitten, das zu tun, herunterzukommen und in dir und mir zu wohnen? Jesus sagt, das ist genau das, was Gott tut. Getan hat. Er wohnt in dir. Und hilft dir in deinem Leben. Gott ist gut. Und geht diesen Weg. Also es geht nicht darum, dass wir distanziert von Gott reden, über ihn nachdenken, dann irgendwann mal ihn irgendwo erleben, sondern Gott möchte in Christus, in seinem Geist, in unser Leben, in unser Denken, unsere Entscheidung hineinkommen, weil er in uns lebt. Und Jesus wird dieses Wohnen bald vorbereiten am Kreuz. Ihr wisst, wir sind noch vor der Kreuzigung. Ich gehe hin, euch das vorzubereiten. Was bedeutet das also? Und das ist der dritte Gedanke, den ich mit euch teilen will. Bei Gott wohnen bedeutet, Gottes Liebe zu erleben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich denke, dass diese Bezeichnung an jenem Tag auf Pfingsten hinweist. Der Heilige Geist bestätigt unsere Einheit mit dem Sohn und mit dem Vater. Was passiert seit Pfingsten bis heute in dem Moment, wo ein Mensch Christ wird, Christus vertraut, Christus wohnt durch den Heiligen Geist in ihm? Ihr seid nie allein. Das gegenseitige Innenwohnen der Trinität, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, findet sozusagen eine Erweiterung dadurch, dass er nun in seinen Geschöpfen, in seinem Volk wohnt. Christen wohnen schon jetzt bei Gott, haben Bürgerrecht im Himmel, wie Paulus das beschreibt. Das bringt eine Verantwortung mit sich. Bei Gott wohnen heißt auch bei Gott bleiben. Johannesbrief, jetzt bleibt in ihm. Bei Gott wohnen, das wird der Messias, der Christus, in einigen Stunden später vorbereiten am Kreuz. Das war nicht immer so, diese Nähe. Und eine tiefere Einheit mit Gott gibt es überhaupt nicht. Der Vater ist in Christus, Jesus war nicht nur ein guter Mensch, er war Gott, er war in Christus. Und er sagt, so wie der Vater in mir ist, mit seinem Geist in mir ist, so seid ihr in mir und ich in euch, das ist Wohnen in Christus. Leben in Christus. Näher geht's nicht. bei Gott Wohnung haben, bei Gott bleiben zu dürfen bis in Ewigkeit, weil alles von ihm ausging. Mehr Sicherheit geht nicht. Und die Verantwortung bleibt, darin sollen wir was? Bleiben. Nicht darum mehr ringen, kämpfen, bleiben. Johannes 15, gehen wir da näher drauf ein, wenn Jesus das sagt. Wenn ihr in mir bleibt. Das heißt, dieser Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, 16. Ganz zu Hause, ganz eins sein dürfen, wieder zurück, 1. Mose. Er hat wieder hergestellt, was zerbrochen ist. Leben nicht nur unter dem Fluch, sondern unter dem Segen. Austausch zu haben, Teil sein zu dürfen, das bietet Jesus hier seinen Jüngern an und sagt, das wird so kommen. Also es geht um viel mehr als um Religion, um irgendwelche Gesetze zu erfüllen. Es geht darum, den Geist der Wahrheit zu empfangen, den Beistand Jesus selbst und Anteil zu haben an Gott. Dahin führt Christus uns. Das ist der Weg, wohin er uns führt. Und darüber spricht Jesus besonders in Kapitel 15. Und was wird bei denen, die das erleben, die Folge sein? Wer meine Gebote hat, nochmal, die Folge sein, nicht die Bedingung, die Folge. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist eine Dimension, die viele Menschen nicht kennen, weil sie die Herrlichkeit des Messias nicht sehen. Sie sagen, Religion ist Gesetz, 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 du musst, du musst, du musst. Jesus dreht das Ganze um. Wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr das tun. Viele Menschen wurden, gerade was Liebe angeht, ungeheuer enttäuscht. Viele sagen, ich traue der Liebe nicht, den Liebesbekundungen, denn sie sind nur verbal, so schnell ausgesprochen. Es sind Worte, aber die Taten bezeugen und bestätigen die Worte nicht. Die ganzen als Christen musst du und solltest du doch, tu dies und tu das nicht. Die machen mir Druck. So kann und will ich nicht wohnen. Ich auch nicht. Aber Herrlichkeit sehen, Liebe zu Gott, das ist der Schlüssel. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Deswegen werden wir seine Gebote halten. Das ist doch klar. Wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Und man kann auch übersetzen, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und hier sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also wenn Liebe nur eingefordert wird oder wenn sie nur sentimental bleibt, nur auf Gefühlen aufgebaut ist, dann ist es am Ende keine Liebe, sondern entweder Zwang oder nur ein Gefühl. Echte Liebe zeigt sich im Ernstnehmen dessen, was Jesus sagt. Und Jesus sagt sehr viel und konkret, wie er bestimmte Bereiche in unserem Leben sieht und wie er darüber denkt. Wie wir mit dem anderen in der Gemeinde umgehen sollen. Er sagt sehr viel und Deutliches über Beziehungen und Konkretes über Sexualität, wie Mann und Frau zusammenleben sollen und leben können in der Ehe. Er sagt auch etwas über Scheidung. Er redet Klartext über Finanzen. Er redet Klartext, wie wir die Arbeit sehen müssen, über unseren Umgang mit Sorgen. Ja, darüber redet Jesus. Jesus spricht konkret in mein Leben, in mein alltägliches Leben, über Lüge und Wahrheit, über einen sauberen oder einen unsauberen Stil im Geschäftsleben. Darüber spricht Jesus. Und er redet klar im Blick auf die Prioritäten des Lebens. Er sagt, wer ihn liebt, wer ihn erlebt hat, der wird und der will seine Gebote halten und sich an ihm orientieren. Wer meine Gebote hat und sie hält. Und wir haben die Gebote. Wir haben sie vor uns liegen. Nenn es, wie du willst. Und wer sie ernst nimmt und sie hält, der ist es, der mich liebt und der bestätigt damit, dass er Beziehung zum Vater hat, der in ihm alles bewirkt, durch das Wohnen in ihm. Alle anderen, die nach wie vor so leben, wie sie wollen, gar nicht interessieren, was seine Gebote im Blick auf bestimmte Lebensfragen sind. Die sollen nicht sagen, dass sie Christus lieben und bei Gott wohnen. Die haben vielleicht schöne Gefühle ihm gegenüber, im Worship vor allen Dingen. Aber das bestätigt nicht Liebe, völlig unabhängig, welche Lieder sie dabei singen. Das haben wir nichts zu tun. Vollendet wird dann diese Beziehung, das finde ich interessant, wie Jesus das hier formuliert. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn du nichts mehr von Gott merkst, spürst, kann es sein, dass dir diese Dimension weggegangen ist, dass du Gott nicht mehr ernst nimmst. Dass er nur so ein sentimentaler Gott ist, der dir hilft, gute Gefühle zu kriegen. Du aber nicht bereit bist, das zu tun, was er sagt. Und trotzdem behauptest, ich bin Christ. Ich finde das hier sehr überwältigend, wie Jesus das sagt. Hier geht es nicht um ein gesetzliches Gestell, das er uns aufbürdet, dass wir jetzt hineinpassen müssen, dass wir Standards erfüllen und uns dann abkrampfen, weil wir alle merken, wir schaffen das ja eh nicht. Sondern es geht darum, dass wir jetzt bei Gott und in Gott wohnen und er in uns und wir daher geliebt sind. Punkt. Jesus sagt seinen Jüngern, dass als Folge dessen, dass er in ihn und in uns ist, dass der Vater sie liebt, dass der Vater uns liebt, weil sie seinen Sohn ernst nehmen, indem sie nach seinen Geboten leben. So ist Christsein. Und das ist nicht zu trennen. Wir können nicht Wahrheit und Gnade ausspielen gegen Liebe und all das, was wir dann so oft versuchen. Du brauchst diese Glaubensgewissheit, um leben zu können, um seine Gebote zu halten, dass dich der Vater liebt, dass du bei ihm wohnst. Du brauchst Glaubensgewissheit. Ohne diese Sicherheit, jetzt beim Vater zu wohnen durch seinen Geist, wird alles gesetzlich. Dann strengst du dich selber an und dann wird alles eng, dann wird alles dramatisch. Aber im Vater wohnen, andere Dimension. Merkt ihr wieder die Beziehung zwischen Gehorsam und den Geboten Jesus gegenüber und der Liebe? Gehorsam ist das Zeichen dafür, dass ich ihn tatsächlich liebe. Die Folge des Gehorsams der Liebe ist, wir werden vom Vater geliebt, Jesus wird uns lieben, Jesus wird sich uns offenbaren. Das ist die nächste Frage jetzt für die Jünger, für nächste Woche. Er hat wieder Fragen ausgelöst. Was heißt das, du wirst dich uns offenbaren? Fragt einer der Jünger. So möchte ich das abschließen. Euch nochmal deutlich machen, dieser kleine Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu beginnt mit der Liebe, er endet mit der Liebe und was ist in der Mitte? Der Geist der Wahrheit. In eurem Text. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wahrhaftige Liebe, Liebe ohne Wahrheit ist Schleim, ist Heuchelei, ist Kleister, ist Betrug, ist nur Fassade. Wahrheit ohne Liebe verletzt, macht kaputt, zerstört Beziehungen, setzt Leute unter Druck. All das hat Jesus nicht gemacht. In ihm war Gnade und Wahrheit 100%, beides. Und ganz ehrlich, wer will diesen Anspruch Jesu aus sich heraus leben? Wenn ihr das mal lest, ich kann das nicht. Könnt ihr das aus euch raus? Ich brauche Hilfe. Ich brauche den Beistand, meine Frau, meine Kinder zu lieben. Meinen Beruf zu machen, meinen Dienst in der Gemeinde. Ich brauche ihn und wieder Hilfe, um Gemeinde zu lieben. Auch wenn ihr alle meint, das fällt mir alles so leicht. Nicht immer leicht. Ich brauche Hilfe jeden Tag und ich bin froh, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich sie brauche. Ich brauche diesen Beistand. Jesus kannte Petrus damals und er kennt mich heute und er hilft mir durch diesen Geist der Wahrheit, der mir bis heute beisteht. Und das brauchst du auch. Sonst krampfst du dich ab in deinem Christsein. Hier hat letztens einer gesagt, weder deine Rettung kannst du selber machen, noch die Veränderung in deinem Leben kannst du selber machen. Kannst du noch so viele Gebote erfüllen. Es passiert auf einem anderen Weg. Liebe Gemeinde, die Welt hat da einen anderen Lebensentwurf. Ihr müsst das wissen. Hier geht es ums Posen des Scheinens. Das seht ihr überall im Fernsehen, in Schulen, Facebook, überall wird gepostet. Das, was man die Außenwelt sehen lassen will. Die Welt bietet einen anderen Lebensentwurf als Christus an. Das müsst ihr wissen. Lasst uns doch mal konkret sein. Lasst uns doch über diese Worte Jesu nachdenken und darüber reden. Lass uns doch sagen, komm, wir reden im Hauskreis darüber, wenn wir uns sehen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir sonntags uns hier treffen. Lass uns doch darüber reden, was er sagt. Er wohnt doch jetzt in uns, unter seinem Volk, unter jedem Einzelnen von uns. Lass uns darüber beten, was heißt das konkret? Können wir da klarkommen mit meiner Not, mit meinem Versagen, einer Schwachstelle, die ich einfach nicht schaffe? Lass uns doch darüber reden. Wir müssen wissen, was das Wort Jesu meint, heute im Jahr 2021. An dieser Stelle, Blick auf mein Arbeitsleben, meine Beziehung, meine Sexualität, meine Freizeit, mein Geld, meine Entscheidung, alles. Wir wohnen in diesem Gott und er in uns. Das verändert alles. Jesus, wir danken dir sehr, dass du deinen Jüngern geredet hast, sie vorbereitet hast auf diese Zeit, die sie noch gar nicht einsortieren können. Da haben wir einen Vorteil, wir schauen zurück. Für sie war das alles neu. Aber du hast Wort gehalten, du hast tatsächlich deinen Geist gesendet. Der hat alles verändert. Hilf, dass wir das neu sehen, dass das eine Tatsache ist, die wir nicht herbeiflehen oder herbeiarbeiten können, sondern dass du unter deinem Volk wohnst und wir bei dir wohnen dürfen. Danke, dass deine Liebe niemals versagt und dass sie das, was sie beginnt, zu Ende bringt. Hilf uns, dass wir treu sind, so wie du treu bist. Amen.